Wenn ich mir den Lebenslauf hier anschaue von Herrn Dr. Walter Frank, dann muss ich sagen, es ist ein wahrhaft abenteuerlicher Lebenslauf. Ich hoffe, dass Herr Dr. Frank sein Thema, nämlich Weltbild, im Wandel und Wandel des Bewusstseins mit dem Fragezeichen, in der Fülle und aus diesem Erfahrungsgut, das er während eines langen Lebens in vielen Ländern in der Auseinandersetzung nicht nur mit der abendländischen Kultur, sondern auch mit Kulturen, die uns fern zu liegen scheinen, erworben hat und erarbeitet hat, dass er Ihnen von dieser Sicht aus und von dieser Warte aus ein Rundumbild unserer eigenen Situation vermitteln kann und dass diese Fragen, die eben angeklungen sind im vorigen Vortrag und in den Vorträgen heute Morgen, nämlich was ist Bewusstsein, in diesem Sinne einmal hintangestellt werden, nicht so sehr zu fragen ist, was ist Bewusstsein, das ist ja sehr schwierig, haben wir gehört, sondern wie wandelt sich unser Bewusstsein? Und ich glaube, das ist etwas, was in die Zielvorstellung unserer Gemeinschaft Imago Mundi hineingeht. Herr Dr. Frank, bitte.
Ja, liebe Mitmenschen, also erste Enttäuschung, von Völkerkunde wird an einem einzigen Satz etwas anklingen. Aber ich habe genügend andere Fettnäpfchen aufgestellt, um jetzt reichlich reintreten zu können gleich. Kontrastprogramm wird ebenfalls fortgesetzt und beim Bewusstsein bleiben wir auch. Also kann fast nichts mehr schiefgehen. Weltbild im Wandel, Wandel des Bewusstseins. Sehr deutlich bitte das Fragezeichen mitlesen. Weltbild Imago Mundi, da sind wir ja mittendrin, das heißt es ja nicht. In der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ereignete sich in der Physik ein entscheidender Einbruch in das bis dahin gültige Weltbild. Max Planck hatte bei der Untersuchung der Schwarzkörperstrahlung die überraschende Entdeckung gemacht, dass elektromagnetische, in Gänsefüßchen jetzt Wellen, nicht kontinuierlich auftreten, wie das bis dahin als selbstverständlich angenommen, sondern in diskreten Quanten, das war also schon 1899. Und Albert Einstein hatte diesen vermuteten Sonderfall als allgemeine Naturkonstante in seine spezielle Relativitätstheorie übernommen und das schon 1905. Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, sind die zu nah, die Mikrofone, oder rede ich zu laut oder sonst was. Ich habe sowieso nicht gerne so Knüppel vor der Nase. Und mit der Technik habe ich es auch. Elektronische Geräte haben also die schlechte Eigenschaft, wenn ich in der Nähe bin, manchmal auszufallen oder sonst verrückt zu spielen. Geht also so ähnlich, wie wir schon gehört haben. Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, war damit aber ein grundlegend neuer Ansatz zum Verständnis der Welt entstanden, der das bis dahin als absolut gültig betrachtete Weltbild oder Paradigma, wie man heute sagt in Neudeutsch, nämlich das Galilei-Newton-Descartes'scher Prägung zu einem Sonderfall degradierte, gültig nur noch für den Bereich mittlerer Dimensionen, also der Dimensionen, die wir so in unserem Alltag erleben. Aber für den atomaren Bereich bzw. für den großen Weltraum galt es also nicht mehr. Mit der Formel E gleich mc Quadrat, braucht man also nicht abzuschreiben, das kennt jeder, hatte Einstein auch gleich noch das Dogma von der grundsätzlichen Verschiedenheit von Materie und Energie gestürzt. Die Bombe von Hiroshima sollte ihn später nur allzu deutlich bestätigen. Auch in der Biologie tat sich in den 20er Jahren Seltsames mit William McDougalls Laborratten und Hans Driesch's Seeigeleiern, doch diese Funde verschwanden schnell in den untersten Schubladen, passten sie doch so schlecht ins alleingültige darwinsche Evolutionsschema der damaligen Zeit. Einsteins Theorien machten zwar weiterhin Furore, aber ins öffentliche Bewusstsein traten die daraus folgenden Konsequenzen kaum. Es war eine Diskussion unter Experten. Es musste erst ein Zweiter Weltkrieg kommen und vor allem die Entdeckung der zunehmenden Umweltverseuchung in den 70er und 80er Jahren, ehe Ansätze zu einem Umdenken auch in breiteren Kreisen der Öffentlichkeit bemerkbar wurden. Und gleichzeitig tat sich auch in den Wissenschaften einiges. Fritz A. Popp fand eine ultraniederfrequente Zellkommunikation, Ilya Prigozhin dissipative Strukturen in chemischen Lösungen, Sir John Eccles, bereits erwähnt heute, nicht-physikalische Nervenfunktionen, Karl Pribram, eine holographische Programmierung des Gehirns, Francisco Varela, die Autopoiese lebender Systeme und Robert Sheldrake schließlich wiederentdeckte die morphogenetischen Felder, die bereits in den 20er Jahren zur Erklärung der Ergebnisse McDougalls und Driesch's postuliert worden waren. Ja, jetzt entstanden sogar innerhalb der klassischen akademischen Landschaft ganz neue Disziplinen wie die Kybernetik, die Systemtheorie und die Ökologie. Und die bis dahin verachtete Parapsychologie bzw. die Parawissenschaften eroberten sich einige Universitätsinstitute, vor allen Dingen in den USA. Und parallel zu den neuen Ansätzen in den Wissenschaften tat sich auch in der Öffentlichkeit einiges. Durch die sich zuspitzende Umweltkrise wurden die Widersprüche zwischen wirtschaftlich-technologischem Handeln und dem humanen Recht auf Leben in einem ungestörten natürlichen Gleichgewicht, also in einer gesunden Umwelt, als Schattenseite der Industriegesellschaft offenkundig. Es erwachte der Selbsterhaltungstrieb der Gattung Mensch und damit ein geschärftes Umweltbewusstsein. Gründungen umweltspezifischer Organisationen waren die Folge, mit dem schließlichen Einzug der Grünen in eine Reihe von Parlamenten, einschließlich des Europäischen. Und jetzt erst dämmerte es den verantwortlichen Politikern, dass ihre Strategie, nur von Legislaturperiode zu planen, ihnen selber bald das Wasser abgraben würde. Und plötzlich fingen auch die großen Parteien an, das in der Bevölkerung ständig weiter wachsende Umweltgewissen ernst zu nehmen. Aber es krankt ja nicht nur die Außenwelt in unseren Landen. Um die Innenwelt einer Vielzahl von Menschen sieht es nicht viel besser aus, nachdem ein schrankenloser Materialismus alle in Gänsefüßchen höheren Werte zu hohlen Phrasen entwertet hatte, die Politiker bei Sonntagsreden als Sprechblasen aus den Mündern quollen. Die sogenannte Basis aber hatte wieder einmal ihre eigentlichen Bedürfnisse früher erkannt. Und wie die aussehen, ist nicht zuletzt am Buchmarkt abzulesen, der in einer freien Wirtschaftsgesellschaft ja vom Umsatz, also dem Bedarf, abhängig ist. Neue Verlage, ausschließlich auf esoterische, okkulte, parawissenschaftliche, spirituelle, New Age und so weiter Themen eingeschworen und ähnliche Titel ausgerichtet, sprossen dutzendweise aus dem Boden, und auf der Frankfurter Buchmesse 1984 wurden alleine an spirituellen Titeln über 5000 deutschsprachige angeboten. Neue wohlgemerkt, innerhalb eines Jahres. Da mochte selbst der bis dato intellektuell materialistisch ausgerichtete Rowohlt Verlag in Hamburg nicht mehr auf das Geschäft verzichten und richtete eine Taschenbuchreihe Transformation ein. Nur das politische Establishment nimmt wieder einmal nicht wahr, wohin der Trend geht, bis ihm weitere Wähler davonlaufen werden, etwa zur esoterischen Union, die in der Bundesrepublik inzwischen gegründet worden ist und schon über 10 Landesverbände hat, mit Ausnahme des Saarlandes, aber das wird wohl auch noch bald erreicht werden. Dessen neuer Ministerpräsident, der des Saarlandes, Oskar Lafontaine, freilich war bislang der einzige Spitzenpolitiker, der sich in einem Fernsehinterview dazu bekannte, dass es in seinem Weltbild auch einen spirituellen Sektor gebe. Aber seine Partei, die gute alte Tante SPD, wiegt sich immer noch in sozialreformerischen Träumen alter Provenienz und merkt nicht, wohin der Karren längst rollt. Da hat der Genosse Fred Sinowatz im fernen Wien, Austria Felix, schon eher ein Antennerl ausgefahren und horcht dem Volke auf den Mund. Der war nämlich gerade in Bonn und am Montag habe ich auch seine Rede von ihm gehört. Und da muss ich sagen, also hätten wohl ein paar mehr von unseren Politikern sich das zugehört, das hätte ihnen sicher gut getan. So haben denn all die vielen Kongresse in deutschsprachigen Landen, die sich mit der heraufdämmenden neuen Zeit befassen, auch ausschließlich in Österreich und in der Schweiz stattgefunden, siehe hier, nicht? Und dort allenfalls in der Schweiz an der bundesdeutschen Grenze im schönen Basel. Die offizielle Bundesrepublik dagegen ist weithin terra incognita auf diesem Terrain und überlässt solch nichtsnutzige Aktivitäten lieber mancherlei Jugendsekten, die Freudestrahlen das Vakuum füllen, den entsprechenden Zulauf bekommen und ihre Mitgliederzahlen wachsen sehen. Denn sie bieten ja, wonach immer größere Teile des Volkes draußen im Lande, Zitat unser Bundeskanzler Helmut Kohl, also des Volkes draußen im Lande hungern, Sinnerfüllung für das Leben nämlich und ein neues, anderes, geisterfüllteres Weltbild. Und in der Physik, bei der ja alles das angefangen hat, gibt es inzwischen ein gutes Dutzend Theorien, die für sich in Anspruch nehmen, nun endlich auch das ganze Weltall zu umfassen und alle Erscheinungen der Gesamtwirklichkeit. Sie alle, soweit sie wirklichen Fortschritt versprechen, gründen sich auf ein ganzheitliches Weltbild, das in letzter Konsequenz eine geistige Natur alles Seienden nahelegt. Sprachen die Quantenphysiker der 30er und 40er Jahre noch von zusammenbrechenden Wahrscheinlichkeitswellen, wenn sie die materielle Wirklichkeit beschreiben wollten, dann heißt es heute ein Tanz ohne Tänzer, wie zum Beispiel bei David Finkelstein, Nobelpreis, Universität Berkeley in Kalifornien, oder es könnte sein, dass Geist und Materie ein und dasselbe sind. So gesagt von Herwig Schopper, Direktor des Europäischen Atomforschungszentrums in CERN bei Genf. So kann denn auch Burkhard Heim, ich sehe ihn leider noch nicht, aber er wird noch kommen, so kann denn auch Burkhard Heim in seiner sechsdimensionalen einheitlichen Metronen-Quantenfeldtheorie nicht nur alle uns bis heute bekannten Erscheinungen erklären, sondern es bleibt auch noch Platz für weitere, noch gar nicht entdeckte. Und David Bohm von der Universität London, führender theoretischer Physiker in England, nannte sein Hauptwerk Wholeness and Implicate Order, also Ganzheit und die implizierte, die eingefaltete, eingeschlossene Ordnung, indem er die Grundlagen für eine neue Art physikalischer Theorien entwirft. Sein Weltentwurf ist nach vorne offen für eine Weiterentwicklung in immer feinstofflichere Größenordnungen des Allerkleinsten, obwohl schon heute in den Annalen der Physik von fester Materie nicht mehr die Rede sein kann, da sich alles Atomare in Quasi-Partikel, also Quarks, und Schwingung aufgelöst hat, eben einen Tanz ohne Tänzer. Ist die Physik an allem schuld? Fast sollte man es meinen, aber das wäre zu vordergründig. Auch die Physik spiegelt ja nur wider, was als Trend sich schon länger anbahnte. Denn schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts brach das Numinose in die Welt des Materialismus ein, der um eben diese Zeit seinen theoretischen und realen Höhepunkt zustrebte. Während eine materialistisch-mechanistisch begründete Wissenschaft glaubte, nunmehr das gesamte All mit all seinen Naturgesetzen erfassen und erklären zu können, melden sich aus dem angeblich doch gar nicht existierenden Jenseits die Geister selber zu Wort. Dem akademischen Wissenschaftsestablishment verschlug es die Sprache und es hat sie bis heute nicht wiedergefunden. Hervorragende Einzelwissenschaftler aber nahmen die Herausforderung an und gründeten Gesellschaften für psychische Forschung, von den lieben Kollegen als Spleen, ansonsten ganz intelligenter Forscher, verlacht. Aber wie so oft im Leben erwies sich dieses schnelle Lachen als etwas verfrüht. Inzwischen gibt es über ein Dutzend Universitätsinstitute, vor allem mal wieder in den USA, Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der alte, hast keine verfallenen Schlösser und keine Basalte, das ist aus den Xenien von Goethe, er hat das damals auch schon gewusst, wie es heute aussieht. Und unzählige private Institutionen, die den sogenannten Psi-Phänomenen ihre wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmen und Zehntausende von Medien, Heilern und esoterische Lehrer verbreiten Psi-Wissen und Können im Volke. Buchstäblich Zehntausende auch nahmen mittlerweile an Metallbiegepartys teil und die Zahl derer, die bloßen Fußes über 700 Grad glühende Kohlen schritten, geht nun auch schon in die Tausende, den Referenten eingeschlossen. Und da glüht Stahl bei dieser Temperatur. Und wozu das Ganze? Sicherlich nicht zum Vergnügen. Allen ernsthaften Veranstaltungen solcher Art liegt die erklärte Absicht zugrunde, durch die eigene Erfahrung des eigentlich Unmöglichen die Grenzen des geläufigen Alltagsbewusstseins zu überschreiten und zu erkennen, welche Möglichkeiten unser Geist birgt, wenn man ihn über die Materie erhebt. Es sind die Initiationsriten einer anbrechenden neuen Zeit, die sich da in Seminaren und Workshops abspielen. Es sind die Eintrittskarten in ein neues Zeitalter, das seinen Schein bereits vorauswirft. Und dies ist ein Schimmer der Hoffnung am eigentlich recht düsteren Horizont einer Welt, die an den fatalen Nebenwirkungen einer bloß materiell bestimmten Überflussgesellschaft zugrunde zu gehen droht. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das stammt von Hölderlin. Und wo die Not am größten ist, auch Gott am nächsten. Das sagt der Volksmund und Bertolt Brecht in seiner Dreigroschenoper. Oder ein bisschen wissenschaftlicher. Die Katharsis bringt auch die Wende zur Heilung. Und das stammt von Siegfried Freud aus Wien. Und so sind denn auch die von einer neuen Inquisition der Sektenpfarrer, hauptsächlich der evangelischen, verfolgten Jugendsekten und verwandte Erscheinungen in einem etwas anderen Licht zu sehen, als sie in der Öffentlichkeit in der Regel dargestellt werden. Sie füllen nämlich genau die Lücken aus, die eine sinnleere Konsumgesellschaft und ihre weithin geistentleerten Kirchen hinterlassen haben. So unterschiedlich in ihrem Herkommen, ihren Formen und Paradigmen auch sein mögen, es ist ihnen eines gemein. Sie denken und handeln aus einer ganzheitlich spirituellen Weltsicht. Geistiger Urgrund und ganzheitliches Funktionsprinzip sind aber exakt die elementaren Aspekte aus des sich inzwischen herausschälenden neuen wissenschaftlichen Weltbilds. Aus welch unterschiedlichen, ja entgegengesetzten Ecken die neuen Tendenzen auch herstammen mögen, ihre Zielrichtungen streben ganz offenkundig einem gemeinsamen Mittelpunkt zu, einer geistigen Erneuerung des Menschen und seiner Einstellung zu sich selbst wie zu seiner Umwelt, deren untrennbares Teil er ja ist, was nun zunehmend auch erkannt wird. Der neue Mensch, ein großes Wort. Vielleicht schon zu oft postuliert und bisher hat er doch ganz schön auf sich warten lassen. Schon das frühe Christentum hoffte ihn hervorzubringen und was ist daraus geworden? Renaissance und Aufklärung versuchten es wiederum und was ist daraus geworden? Die französische und amerikanische Revolution wagten es erneut und was ist daraus geworden? Dann kam schließlich Karl Marx mit seinem Kommunismus und was ist daraus geworden? Auch die Nationalsozialisten erhoben diesen Anspruch. Und was ist daraus geworden? Ist der Mensch immer so gewesen, wie er halt nun mal ist, und sind alle Bemühungen vergeblich, ihn zu ändern? Ist er ein geborener Egoist und wird er das immer bleiben? Das mag so aussehen, wenn wir von unserer Geschichte aus urteilen, soweit wir sie überschauen können. Aber ist das die einzig mögliche menschliche Geschichte? Es gab und gibt noch in Resten Völker und Kulturen mit davon abweichenden Weltbildern und Verhaltensnormen. Und sie sind Menschen wie wir gewesen und sind es noch. Wir sollten also die Scheuklappen ablegen, uns gewohnte Zustände seien die allgemein und allein gültigen. Ja, selbst in unserem Breiten gab es ja Zeiten, in denen der Geist über dem Bauch und die Ethik über dem Umsatz rangierten. Hätte es sonst zum Beispiel Kreuzzüge geben können, so fragwürdig ihr Ziel auch sein mochte? Und haben sich nicht auch bei uns Menschen für ihren Glauben hinschlachten lassen, noch in unserem Jahrhundert? Gibt es tatsächlich keinen anderen Menschen als den, den uns Trivialdarwinismus und Kommerzherrschaft bescherten? Der Mensch lebt aus seinem Bewusstsein. Es existiert nichts für uns, außer was in unserem Bewusstsein existiert. Und selbst die Welt da draußen, die es ja auch noch gibt, kommt für uns erst in Erscheinung mit dem Augenblick, indem sie in unser Bewusstsein tritt. Von unentdeckten Kontinenten, Inseln, Sternen und Planeten haben wir nicht die geringste Ahnung, ehe wir nicht auf ihre Spuren stoßen. Unser Bewusstsein ist die Pforte, durch die die Welt zu uns eintritt und alleine unser Bewusstsein. Und selbst unsere Sinne nützen uns nichts, solange sie unser Bewusstsein die von ihnen aufgefangenen Reize nicht verarbeitet. Nun hat sich aber inzwischen selbst bis in die offiziellen Wissenschaften herumgesprochen, dass diese unsere Welt vermutlich ein Gewebe aus ganzheitlichen Zusammenhängen ist, die untrennbar wechselseitig verbunden sind. Das ergibt sich schon aus dem berühmten Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox. Ich glaube, es ist ja noch etwas Zeit, das muss ich wohl aufmalen, sonst ist es schwer verständlich. Ich will nicht so viel Zeit verlieren, aber das sieht ungefähr folgendermaßen aus. Ein Elektron und ein Positron stoßen zusammen. Es gibt einen Knall und dann fliegen also nach beiden Seiten zwei Photonen raus. Das sind also Energiequanten, die immer die Lichtgeschwindigkeit c haben. Kann man sehr schlecht sehen leider, weil das nicht der richtige Stift ist. Nun gibt es nach dem Pauli-Prinzip folgendes Gesetz. Diese beiden Teilchen dürfen keine Eigenschaften gemeinsam haben. Wenn also das Oh ja, danke schön. Wenn also das hier eine Drehrichtung nach rechts hat, dann muss dieses hier eine Drehrichtung nach links haben. Aha, mal wieder nicht. So, ja, bisschen dicker. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich nehme einen Filter, einen Magnetfilter, und setze den in den Weg dieses Photons, die sich mit Lichtgeschwindigkeit voneinander von diesem Punkt entfernen, und drehe damit die Drehrichtung um, sodass das jetzt nach rechts sich dreht. Dann dreht automatisch das andere, und zwar egal, wie weit es davon weg ist, und im selben Augenblick auch seine Drehrichtung um, weil es nicht beide Eigenschaften gleich haben darf. Nun ist das gleichzeitig der Beweis und die Widerlegung sowohl der Quantentheorie als auch der Relativitätstheorie, aber da wollen wir nicht so drauf eingehen, es geht nur um das Prinzip. Nun, diese beiden Photonen, die also aus derselben Quelle frei geworden sind, dürfen nicht alle Gemeinschaften, alle Eigenschaften teilen. Das Prinzip ist inzwischen experimentell erhärtet und ist auch mathematisch gelöst durch das Bell-Theorem erst Ende der 70er Jahre. Es besagt doch aber nichts anderes, als dass auch Photonen, also Teilchen oder Energiequanten, telepathische bzw. hellseherische Fähigkeiten haben müssen, denn woher soll das andere Photon denn wissen, dass ich sein Geschwisterphoton umgedreht habe? Und zwar gleichzeitig, also ohne die normale Lichtgeschwindigkeit, mit der sich Informationen nach der Relativitätstheorie nur ausbreiten können, nicht? Und Hellsehen und Telepathie ist auch von Zeit und Raum unabhängig, kann sich also auch schneller ausbreiten als die Lichtgeschwindigkeit, nämlich sofort ohne zeitlichen Zwischenraum. Oder aber, dass in der Tat eine elementare wechselseitige Beziehung besteht unter allen Erscheinungen und Ereignissen, die im gesamten Kosmos vorkommen. Und das ist exakt die Lösung, die Bell dann mathematisch gefunden hat. Die Menschen sind ja aber wohl auch ein Teil dieses Kosmos, das gilt also auch für sie. Der uns so als selbstverständlich vertraute, blanke Egoismus entpuppt sich damit aber als die kolossalste Dummheit, die Menschen sich je geleistet haben. Die schon vom Buddha als Illusion entlarvte Ich-Haftigkeit, da heißt es also Anatta-Lehre im Buddhismus, erweist sich bei näherem Besehen als probate Methode, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Nur fehlt uns bislang das rechte Bewusstsein, dies auch zu erkennen, und wenn es einmal erkannt wird, wiederum das nötige Bewusstsein, etwas daran zu ändern. Und wieder einmal stellt sich heraus, Bewusstsein ist eben alles. Doch lässt sich Bewusstsein denn ändern? Wer einmal eine spirituelle Heilung erfahren hat, ist hinterher nicht mehr derselbe, der er vorher war. Und selbst wenn es nichts geholfen hat, haben viele nachher eine andere Einstellung zu ihrer Krankheit und zu ihrem Leben und zu ihrer Umwelt. Wer einmal erlebt hat, wie nur anhand seiner Vorstellung zwischen seinen Fingern ein Löffelstiel weich wurde, sodass er ihn um seine Achse wickeln konnte, wie der Uri Geller, der hat hinterher nicht mehr dieselbe Vorstellung über Geist und Materie wie vorher. Er hat erlebt, dass Materie keineswegs alles ist und schon gar nicht das alles beherrschen. Und wer schließlich über die glühende Kohlen lief, ohne sich zu verbrennen, der weiß hinterher, dass er auch noch andere, völlig unmögliche Dinge bewirken kann, und zwar nur mit seinem Bewusstsein. Es ist alleine die Einstellung des Bewusstseins, das also diese Phänomene bewirkt und ermöglicht. Alles selber ausprobiert, ich rede also nicht aus grauer Theorie. Das ist das Prinzip bei Völkerkundlern, die kennen also die Methode der teilnehmenden Beobachtung, bevor die über was reden, versuchen sie es an sich selber auszuprobieren. Alleine dafür gibt es heute diese Phänomene und ihre steigende Verbreitung, also dafür das Bewusstsein zu erweitern. Die Philosophen haben bisher die Welt nur interpretiert. Es kommt aber darauf an, sich zu verändern. Das stammt aus dem, das ist der Leitsatz im Kommunistischen Manifest von Karl Marx. Dass diese Welt und unser Umgang mit ihr der Veränderung bedarf, ist heute kaum noch bestreitbar. Wie kam sie in den Zustand, der ihre Veränderung so notwendig erscheinen lässt? Durch unser Handeln. Woher wird unser Handeln bestimmt? Aus unserem Bewusstsein. Was muss sich also zuerst ändern, wenn sich an unserem Handeln etwas ändern soll? Unser Bewusstsein. Bewusstsein und Sein, was ist da primär? Lange Frage unter den Philosophen. Aber diese Fragestellung ist nun leider inzwischen veraltet. Denn Bewusstsein und Sein sind selbstverständlich untrennbar wechselseitig verbunden, wie alles andere auch. Und wie die beiden Photonen im EPR-Paradox, ändere ich eines von beiden, ändert sich unvermeidlich auch das andere. Ein Widerspruch zum oben Gesagten, aber keineswegs. Wie David Boom schlagend uns nachweist, müssen wir aufhören, die Welt und ihre Wirklichkeit mit einer Logik zu betrachten, die nur in Gegensatzbahnen denkt, bemüht sich also, die kleine Außenseiterminderheit der Esoteriklehrer, Löffelbieger und Feuerläufer vergebens, mitnichten. Und jeder, der weiterhin zu ihnen stößt, verändert bereits die Gesamtsituation. Denn, wie wir aus der Atomphysik gelernt haben, genügt es schon, die kritische Masse zu erreichen, also eine qualifizierte Minderheit nur, um eine Kettenreaktion nach dem Schneeballprinzip in Gang zu setzen. Und jeder dieser wenigen Einzelnen ist ja ein Teil des größeren ganzen Gesellschaft und des noch größeren ganzen Menschheit. Mit der Veränderung in seinem Bewusstsein ändert er das Sein des Ganzen. Und dafür liefert dann auch noch ein moderner Biologe den wissenschaftlichen Nachweis, nämlich Rupert Sheldrake mit seiner morphischen Resonanz als Agens der morphogenetischen Felder, die ja die Gesamtheit einer Spezies erreichen. Das ist also der berühmte 100. Affeneffekt. Ich kann da gern in der Diskussion drauf eingehen, ich lasse genügend Zeit dafür. Sie dürfen mich bitte auch ruhig auseinandernehmen, ja? Ich fechte gern ein bisschen. Sie merken ja, das ist alles ein bisschen provokant formuliert, um also zur Diskussion herauszufordern. Und der Physiker David Boom meint das Gleiche, wenn er von Reomodus oder Holo Movement spricht. Und sagte doch schon Lao Tzu in seinem Tao Te Ching, seinem Hauptwort, das ist also der Hauptphilosoph des Taoismus in China, wenn eine Feder zur Erde fällt, erzittert das ganze Weltall. Und genau zu diesem Standpunkt kommt die moderne Physik heute auch und die moderne Biologie. Unsere Generation lebt in einer interessanten Zeit. Ob es denen, die sich oben wähnen, gefällt oder nicht. Diese Welt verändert sich nun grundlegend. Und zum ersten Mal, soweit wir menschliche Geschichte überblicken können, sehen wir nicht nur die Richtung, wir können sie sogar mitbestimmen. Und auch das dafür nötige, richtige Bewusstsein ist in Ansätzen schon am Werke. Und wohin soll das alles führen? Aus der Schizophrenie einer gespaltenen Wirklichkeit, für die Religion, Philosophie und Wissenschaft eine jeweils ganz andere Interpretation anbieten, hin zu einer neuen Ganzheit, alles Seienden, und zu einem Bewusstsein weit genug, dies auch zu erfassen und zu gestalten. Und wie sagte einst schon Kierkegaard, es gibt zwei Wege, sich selber zum Narren zu halten. Indem man glaubt, was nicht ist, und indem man nicht glaubt, was ist. Eine neue Wissenschaft sieht sich da in der Mitte. Sie sucht zu ergründen, was ist, wie es ist und warum es so ist, wie es ist. Und unbesehen dogmatisch gesetzter Schranken, längst verkarsteter Wissenschaftsbürokratien, die ja weithin die Universitäten noch beherrschen, ich bin selber an einer, ich muss es also wissen, gilt nun wieder, dass Wissenschaft ist, was Wissen schafft und nichts anderes. Grundlegend neues Wissen und grenzüberschreitendes. Thomas Kuhn und Paul Feyerabend leiteten auch hierfür schon wissenschaftstheoretisch diesen Paradigmenwechsel ein in Büchern, die inzwischen seit Jahren auf dem Buchmarkt schon wieder vergriffen sind. So sind sie gefragt. Die Philosophie, soweit sie diesen Namen noch verdient, wurde in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich von Physikern geschrieben. Aber mit dem Mathematiker Alfred N. Whitehead, dem Psychologen Gregory Bateson und schließlich dem einzigen Philosophen Hans Jonas mit seinem Buch Ende des Materialismus, kam auch in die Königin der Wissenschaften wieder weiterführende Bewegung. Lebhaft dagegen ging es in den Religionen zu. Da wurde gegenüber anderen Konfessionen geöffnet und wieder etwas weiter zugemacht, Gott auf eine Formel reduziert und schließlich ganz hinaus komplimentiert, die Kirchensprache abgeschafft und schließlich doch wieder zugelassen, Musik aus den Discos in die Kirchen geholt, ohne doch die dazugehörende Jugend mitzuziehen, bis schließlich die Losung zurück zum Bewährten als letzter Strohhalm blieb. Die Kirchen füllten sich trotzdem nicht weiter. Anderwärts gar glaubte man, sich Rückfälle ins finstere Mittelalter und die damit einhergehende Tyrannei leisten zu können, und leistet sie sich noch. Neben den offiziellen, etablierten Religionsmonopolen aber erwachte immer stärker bei vielen Menschen das Bedürfnis nach echter Religio, nach Sinnerfüllung und Gotteserfahrung. Und neben all den vielen Religionen wurde die Frage nach der einen, allem Gottessuchen zugrunde liegenden, allen gemeinsame Religion